Gerade ist der 7. historische Krimi um Armenapothekerin Serafina von Astrid Fritz erschienen. Der Protagonistin liegt es diesmal besonders am Herzen, den wahren Mörder zu überführen. Das Freiburg aus dem Spätmittelalter ist wieder einmal Tatort geworden. Guten Morgen, Astrid Fritz.
Schönen guten Morgen, Heike Steppert.
Der Totentanz zu Freiburg ist bereits der 7. Fall für Serafina. Hattest du bereits beim Aschekreuz eine so lange Serie im Sinn?
Nein. Also eine Serie war schon im Sinne, also das war auch abgesprochen mit Rowohlt Verlag. Wir haben gesagt, wir machen mal einfach zwischendurch noch was anderes. Die haben mich gefragt, ob ich Lust habe, was Kleineres vom Format mit mehreren Folgen. Sonst schreibe ich ja diese eher dickeren Standalone-historischen Romane. Und ich hatte eigentlich Lust, sowas, was sich so fortsetzt, zu machen. Und nach Beratung mit Verlag haben wir überlegt, klar, Frauenfigur, Frauenheldin sollte dabei sein, ganz wichtig. Und zum Zweiten, ob wir nicht einen Krimi machen könnten, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich erstmal gemeint. Nein, Krimi ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe ja eher so historische Themen, aber dann hat es mich immer mehr gereizt, eine Krimi-Handlung im ausgehenden Mittelalter anzusiedeln. Das war eigentlich die Idee. Da habe ich gesagt, yes, machen wir.
Genau, und mit dem Mittelalter halt, da komme ich jetzt gleich zur nächsten Frage. Was begeistert dich denn so am 15. Jahrhundert?
Na gut, es war meine Idee, dass wir es im 15. Jahrhundert ansiedeln. Weil ich natürlich überlegt habe, es gab ja früher keinen Polizeiapparat, wie wir es heute kennen, also mit ermittelnden Beamten, Richter, Staatsanwalt. Das war früher alles, lag alles bei den Ratsherren, ja. Also ein Ausschuss der Ratsherren hat sich darum gekümmert. Das waren aber natürlich Laien, auch oft juristische Laien. Und man hat sich natürlich mal Rat geholt bei Juristen oder an den Unifakultäten. Aber das lag bei Laien. Und wer ermittelt hat, waren auch Ratsherren, aber das waren natürlich Männer. Es gab ja keine weiblichen Ratsherren. Und da dachte ich, ja gut, da muss man natürlich einen Kniff finden. Wie kann ich jetzt eine weibliche Ermittlerin einsetzen? Und Frauen waren in meiner Zeit, die ich oft beschreibe, die Zeit frühe Neuzeit, Reformationszeit, auch 30-jähriger Krieg, da waren Frauen schon weitgehend ausgegrenzt aus dem öffentlichen Leben. Nicht aber Ende des Mittelalters. Also das ist interessant, die wenigsten wissen, dass die Frau im Mittelalter mehr Möglichkeiten hatte wie ab der Reformationszeit.
Ne, und bei der Recherche halt zu dieser Zeit, da habe ich mich auch immer gewundert, es ist ja jetzt wahrscheinlich alles total anders, Neubauten und ich meine, es sind 800 Jahre seitdem vergangen.
Ja.
Wie bist du denn bei deiner Recherche zu den Örtlichkeiten vorgegangen?
Na gut, in Freiburg geht es eigentlich ganz gut. Freiburg war zwar zerstört im Zweiten Weltkrieg, aber man hat es liebevoll wieder aufgebaut, die Altstadt. Und gut, man kann sagen, es ist ein bisschen kulissenhaft, weil ja vieles nachträglich wieder aufgebaut wurde, aber wirklich sehr detailgetreu. Also rund ums Münster, das ganze Viertel, die alten Gässchen, es ist wie früher, man sieht es auf alten Stichen. Ich habe die bei mir auch an Wänden hängen, die alten Freiburg-Stiche. Sickinger Stadtplan von 1500 irgendwas. Und da gehe ich dann auch in Gedanken immer drin wieder wandern. Und natürlich kenne ich Freiburg selber sehr gut. Ich habe, glaube ich, 12 oder 15 Jahre dort gelebt. Das heißt, für mich ist das wie in einem Film, eine bestehende Filmkulisse, in der man sich wunderbar zurückfantasieren kann in die Zeit 15. Jahrhundert. Das geht sehr gut. Und dann unterfüttere ich es natürlich auch mit historischen Recherchen. Es gibt tolle Bücher von Historikern übers alte Freiburg. Es gibt sogar ein Häuserbuch der alten Stadt Freiburg. Da steht beispielsweise drin, wer hat in der Brunnengasse 1400 irgendwas gelebt, Schlossermeister so und so, oder auch die Beginen, die Christoffelschwestern, zu denen ja meine Serafina gehörte früher am Anfang. Also man kann da sehr, sehr schön nachvollziehen, wie Freiburg zu der Zeit ausgesehen haben könnte natürlich. Aber
genau.
Es wird einem einfach gemacht als Autorin.
Ja, das ist bestimmt hilfreich. Also habe ich noch nie von gehört, dass man da so eine Aufzeichnung zurückgreifen kann. Und dann geht es mir um die Gesellschaft. Die hat ja früher auch irgendwie ganz anders funktioniert als heutzutage oder wie wir uns das als heutige Leser so vorstellen können. Wie fühlst du dich denn als Autorin praktisch in diese vergangene Zeit ein, damit das alles irgendwie so rund wird?
Naja, ich bin ein visueller Mensch. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe hier einen Stadtplan hängen, ich habe alte Stiche als Plakate an den Wänden hängen, ich habe tolle Bildbände von Freiburg, wie es früher ausgesehen hat. Und da gehe ich in meiner Fantasie eben dort wandern. Ich gehe aber auch für meine anderen Bücher sehr gern in Stadtmuseen. Und inzwischen gibt es in den meisten Stadtmuseen Stadtmodelle von der mittelalterlichen Altstadt, so auch in Freiburg. Also es ist ein wunderschönes Modell, einschließlich Burg auf dem Schlossberg. Es ist, glaube ich, von 1600, aber das sieht ähnlich aus wie 15. Jahrhundert. Da hat sich nicht so viel getan. Und natürlich habe ich eine große Bibliothek über Alltagsgeschichte im Mittelalter, in der Frühneuzeit, in der Reformationszeit, mit Quellen, zum Teil auch Faksimile und dann mit adäquater Transformation ins moderne Deutsch, mit alten Stichen. Ich habe ein Buch, das sind lauter alte Stiche von Berufen, von Ammann. Das ist dieses Ständebuch von Jörg Ammann, 1500 irgendwas, von ihm selber gezeichnet und beschrieben. Man kann sich dann schon zurückbeamen in diese Zeit.
Okay, und dann siehst du diese Bilder und dann formen sich diese Figuren, ja? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, so ist es. Also es ist ein bisschen wie ein Modellspiel. Ich sage immer, ich habe früher gern mit der Modelleisenbahn meines Bruders gespielt. So ein bisschen ist es. Man schafft sich selbst in der Fantasie so ein Modell und darin bewegen sich die Figuren dann. Und die Figuren, da habe ich natürlich schon sehr viel recherchiert. Wie haben die Menschen sich gekleidet? Wie haben die gegessen? Wie wichtig war die Kirche in jener Zeit? Nämlich das religiöse Leben war sehr wichtig, natürlich. Zünfte waren christlich, alles war christlich geprägt. Das muss man schon wissen, das muss man auch recherchieren. Also es reicht nicht, sich ein paar alte Bilder anzuschauen oder im alten Freiburg spazieren zu gehen. Das reicht nicht, aber wenn man dann noch das nötige Wissen sich erarbeitet und recherchiert, dann kann man sich schon sehr gut, glaube ich, reinfantasieren in die alten Zeiten.
Und wenn du jetzt so deine Figuren hast, schreibst du dann Karteikarten halt so, machst einen Steckbrief von denen, damit die dann halt auch im siebten Band noch so agieren wie vorher, vielleicht im zweiten?
Genau, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe Steckbrief natürlich nicht als Karteikistchen, sondern ich arbeite mit Dateien am Computer. Und da habe ich tatsächlich eine Datei und die wächst dann auch mit jedem Band. Die heißt Personal, Serafina. Und da sind natürlich die Figuren verzeichnet, weil die ja zum Teil auch wieder auftauchen. Dann muss es ja wieder stimmen. Und was auch eine Datei, extra Datei ist, ist Vita von Serafina und ihrem Ehegatten Adalbert Acharz, dem Stadtarzt. Ich greife ja immer wieder mal auf die Biografie zurück, auch im laufenden Roman. Also, dass sie früher mal Hübschlerin war und den Vitus, den unehelichen Sohn, bekommen hat. Das muss ja auch stimmen von Band zu Band. Und deswegen hat sie eine Biografie, auch sie alleine und er alleine.
Okay.
Also da ist jetzt nicht irgendwie eine Beschreibung, wie sie aussieht, sondern einfach, was ich immer pro Band erwähnt habe, wie sie gelebt hat, wie sie aufgewachsen ist. Ja, das ist die Vita von Serafina. Die ist eine extra Datei. Aber es ist eine Art Steckbrief-Karteikartensystem, ja. Das ist im Computer.
Ah, okay. Serafina und Adalbert, die wirken ja auf mich manchmal auch recht so modern, pragmatisch, wenn die ihre Fälle ermitteln. Und ab und zu bringt sie das ja in total gefährliche Situationen. Ach, ich mache das jetzt einfach und dann ja ist die Klappe zu. Ne? Wie viel Schmerzen dürfen deine Figuren eigentlich aushalten? Was denkst du, ist immer noch realistisch?
Naja, die Serafina-Reihe ist ein bisschen anders als meine dickeren Standalone-Bücher. Da finde ich, ist schon recht viel Schmerz bei den Figuren enthalten. Hexe von Freiburg wird am Ende hingerichtet. Die Vagabundin, historische Figur, muss auch sterben. Und bei Serafina habe ich versucht, die Menschen waren damals, glaube ich, nicht ganz so zimperlich wie wir heute. Das glaube ich schon wirklich. Sie müssen auch einiges aushalten, auch Serafina und Adalbert. Wobei Adalbert natürlich als Stadtarzt sowieso viel sieht an Grausamkeit. Weil das gab es übrigens damals schon in der Gerichtsmediziner. Er war ein Gerichtsmediziner. Jeder Stadtarzt musste zu ungeklärten Todesfällen. Also da hat er viel mitgekriegt. Und Serafina hat durch ihre Beginentätigkeit als fromme Schwester auch viel Unglück mitbekommen. Und das bekommt man, glaube ich, auch in den Bänden mit. Aber bei Serafina war mir es dann immer wichtig, das nicht zu blutrünstig werden zu lassen, sondern es ist ja auch immer ein bisschen Humor mit dabei. Ein bisschen Ironie und Selbstironie. Ich finde, die Leserinnen sollen da ruhig auch mal schmunzeln dürfen. Das ist nicht so, so bitter ernste Themen wie zum Teil in meinen anderen historischen Romanen. Und deswegen möchte ich genau diesen beiden Figuren jetzt auch nicht zu schreckliche Schmerzen zufügen. Es soll ein bisschen Leichtigkeit behalten. Und klar, ob die jetzt zu modern wirken, das ist auch immer die Frage, die ich mir selber stelle. Man tendiert natürlich dazu, seine Figuren aus Mittelalter, frühe Neuzeit so ein bisschen zu modernisieren. Das ist auch ein schwieriger Grad. Aber ich denke, die Menschen damals haben doch sehr viel auch mit unserer Art zu leben zu tun gehabt. So viel haben wir uns nicht verändert.
Ja, und das andere ist ja dann die Sprache. Also früher hat man ja ganz anders gesprochen und deine Quellen werden sicherlich ja dann auch halt so ein bisschen unverständlich für unser heutiges Deutsch sein. Nimmst du das denn auf und übersetzt das dann, damit wir im 21. Jahrhundert das dann immer noch verständlich lesen können?
Ja, das ist natürlich auch so eine Gratwanderung und die ist auch, glaube ich, für alle Autoren historischer Romane schwierig. Wenn man zum Beispiel jetzt die Gerichtsakten nimmt, meine Hexe von Freiburg, die wurde 1599 hingerichtet und die habe ich auch als Faksimile natürlich hier im Original in einem Buch. Wenn man dieses Deutsch verwendet, dann kann man es nicht mehr lesen, ja. Also man muss es in ein heutiges Deutsch übersetzen. Und ich glaube, der Kniff ist, dass man hin und wieder Redewendungen bringt, die so ein bisschen altertümlich klingen. Die sind auch zum Teil aus der Zeit. Da habe ich auch eine Datei mit alten Redewendungen. Dann alte Wortbegriffe, deswegen meine Glossare hinten dran. Ja, ich benutze viel alte Begriffe. Das heißt, damit setze ich so kleine Schlaglichter sprachlich, die so ein bisschen mittelalterlich anmuten. Aber mehr kann man natürlich nicht machen, als es so anmuten lassen. Ich vergleiche es immer mit Krimis, die aus dem Amerikanischen übersetzt werden. Beispielsweise Chandler, Raymond Chandler oder so, die lesen die wenigsten von uns auch im Original, sondern auf Deutsch. Und die reden miteinander Deutsch in den deutschen Krimis. Ist ja auch nicht authentisch.
So, stimmt.
Also das ist dasselbe. Es ist einfach eine Übertragung. Und bei den amerikanischen Krimis, dann kommt dann halt mal irgendwann sowas. Hey boy, come on. Also so eine Floskel rein. Dann weiß der Leser wieder oder die Leserin, ah ja, wir sind ja in Chicago. Und genau so mache ich es eigentlich auch. Also es kommen Wendungen, die ein bisschen antiquiert sind, rein. Es kommen alte Begriffe von früher rein. Einfach so, um wieder so ein bisschen einen Flair aufzubauen. Oh ja, wir sind ja hier im 15. Jahrhundert und nicht in der heutigen Zeit.
Genau.
Aber mehr kann man nicht machen. Es geht einfach nicht, eine mittelalterliche Sprache oder auch frühe Neuzeit zu stark. Es wird unverständlicher.
Genau. Und was mich ja auch immer wirklich halt fasziniert ist, da kommen Figuren, die ja zum Teil aus diesem Beginnenkloster sind. Ja. Und da sind ja diese beiden Gisela und Irmla halt. Mhm. Die wohnen ja mit dem Ehepaar halt in einem Haus und die, ja, irgendwie ist das wie eine große Familie.
Ja.
Wann war denn für dich klar, dass Serafina unbedingt diese Bediensteten praktisch wie Freundinnen bei sich haben muss?
Das ist was, das ist mittendrin entstanden. Ich glaube, in Band 4 oder 5, ich weiß nicht. Tatsächlich hat manches auch ein Eigenleben bei so einer Serie. Das entsteht dann so mit im Laufe der Zeit. Mit Band 3 denkt man, ach, da könnte man doch dies und das. Das Einzige, was ich vorher wusste, dass sie sich verlieben wird in den Stadtarzt, das wusste ich von Anfang an. Aber dass jetzt die Irmla war ja die Magd des Stadtarztes, die hatte sie schon jahrelang als Magd. Das war für mich interessant. Die Figuren machen ja Entwicklungen durch in so einer Reihe, in so einer Serie. Und die eine Entwicklung war, dass Serafina sich mit dieser griesgrämigen, brummigen Magd Irmla anfreundet. Ja, dann wird es wird eine ältere Freundin für sie. Und sie hat noch eine andere Freundin, Gisela, die Kräuterfrau. Und in Band 4 war es, glaube ich, da war es Nein, das war die Wölfe vor den Toren, bitterkalter Winter. Dachte ich, Mensch, die Arme, die wohnt so ärmlich und friert, die arme Kräuterfrau. Ist ja die Freundin von Serafina. Die nehmen wir jetzt mit in den Haushalt rein. Das war so eine spontane Idee. Und dann dachte ich auch daran, dass tatsächlich früher die Menschen eher zusammengerückt sind als heute. Also es gab das ganze Haus, da gehörte das Gesinde dazu, der Knecht, ein uneheliches Kind, das gehörte zum ganzen Haus, also zum Haushalt. Da waren die Menschen früher noch ein bisschen solidarischer miteinander. Heute mit unserer Vereinzelung in Single-Haushalten, das wollte ich einfach auch als schönes Gegenbild, so diese Haus- und Wohngemeinschaft als Gegenbild zu unserer heutigen Vereinzelung bringen. Weil damals war das tatsächlich nicht so vereinzeltes Leben. Man hat mehr solidarisch gelebt.
Aber ja, passt auch zu denen. Ja. Jetzt nochmal anderes Aspekt. Wie lange dauert es denn eigentlich, wenn du so eine Idee im Kopf hast, dass es wirklich dann auf Papier kommt? Also findest du sofort den roten Faden oder schreibst du viermal einen Entwurf und pickst dir dann irgendwas raus, was funktioniert?
Ja, naja, es ist so, zuerst ist die Idee da, klar, die ist zuerst da. Aber dann fange ich auch noch nicht an zu schreiben, sondern sowohl bei den kleinen Bänden der Serafina-Reihe als auch bei den größeren Standalone-Titeln, ich habe dann eine Art Handlungsgerüst, baue ich erstmal auf. Das ist auch eine Datei, eine Hilfsdatei. Da sammle ich mal, wo soll's hingehen, die Reise, wie soll's enden? Das ist ganz wichtig, das gehört für mich parallel zum Anfang dazu. Also wo starte ich, wo komme ich hin? Und dann, was ist mir wichtig? Ein grobes Handlungsgerüst entwerfe ich. Und zwar auch mit den wichtigsten Figuren, also nicht nur die Protagonisten, da kommen dann auch schon so ein paar wichtige Nebenfiguren mit rein. Und das sammle ich, baue so ein bisschen auf im Kopf und auf Datei, also Papier hätte ich beinahe gesagt, aber es ist eine Datei. Und dann kommt auch erstmal die Recherchearbeit. Also dann schreibe ich immer noch nicht, weil ich für jedes Buch hat ja ein bestimmtes Thema und das muss auch erstmal recherchiert werden.
Genau, und das ist ein gutes Stichwort mit diesen Themen. Ja. Ich habe jetzt auch schon von dir ganz viele Bücher gelesen, halt wie zum Beispiel über den Hexenhammer, ne? Ja. Oder halt auch über den Vulkanausbruch Krakatau. Wie findest du denn diese Themen?
Ja, im Grunde stoße ich drauf durch meine, das habe ich vorhin schon erwähnt, viele Museumsbesuche, also Stadtmuseum, Heimatmuseum. Da gibt's dann oft eine Ecke, da ist irgendwie eine Deckenfahne und da wird über das Schicksal von XY berichtet aus dem 17. Jahrhundert. Also da stoße ich dann oft auf solche Sachen. Und dann natürlich, wenn ich recherchiere für ein aktuelles Buch, recherchiere ich auch immer ein bisschen nach rechts und links. Also ich habe die Augen nach rechts und links offen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Und zwar weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, die Gauklerin, genau. Da habe ich übers fahrende Volk recherchiert. Hatte ein paar schöne Bücher über Fahrende, über Unehrliche. Also diese randsozialen Randgruppen. Und zwar durch die Jahrhunderte. Für mich hat interessiert damals, das war 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert schon. Aber da war ein Kapitel weiter hinten, Räuberbanden im 19. Jahrhundert. Und das hatte jetzt mit meiner Recherche überhaupt nichts zu tun, aber ich fand das interessant. Und dann habe ich dann das Kapitel gelesen, waren bestimmt 40 Seiten, dachte ich, das ist ja hochinteressant, Räuberbanden im 19. Jahrhundert in Deutschland. Da muss mal was her. Und da kam ich dann auf diesen Schinderhannes. Das war dann ein bisschen neben raus, weil ich da auf einmal im 19. Jahrhundert war. Meistens bin ich ja im Mittelalter, frühe Neuzeit unterwegs. Aber ich fand das so spannend, das Thema. Und so bin ich da eben einfach nur mal, weil ich rechts und links geguckt habe, auf ein neues Thema gestoßen. Aber jetzt die Vagabundin zum Beispiel, das ist auch eine historische Figur, die in Männerkleidern umherzog, als Schneiderin, weil das damals als Frau nicht ging. Und auf der ihr Schicksal wurde ich aufmerksam gemacht im Stadtmuseum von Nördlingen, wo ich für einen 30-jährigen Krieg recherchiert hatte. Also es ist einfach, ich glaube, das geht vielen Autorinnen von historischen Romanen so, man hält Augen und Ohren offen, wo man auch ist, ob in einem Museum unterwegs oder ob man in Fachliteratur unterwegs ist. man denkt oft, oh, das ist doch was, da muss ich jetzt mal weiter gucken. Und dann habe ich auch natürlich eine Datei am Computer wieder und da kommen meine Projektideen rein. Und da sammle ich dann jedes Mal, wenn ich auf was stoße, beim Recherchieren, auf was Neues stoße, auf was Interessantes stoße, sammle ich da meine Projektideen.
Okay, und wenn du jetzt mal irgendein Buch schreiben dürftest, also ungeachtet, es quatscht dir wirklich niemand rein, also kannst Thema, Cover, Seitenzahl, alles selber bestimmen, was wäre das für ein Buch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf, weil man steckt ja in einem bestimmten Genre fest, ja. Aber ich glaube, das ist auch so bekannt, das denkt man sich auch als Leserin und Leser. Und ich würde gerne mal ausbrechen aus dem Genre und würde gerne mal eine Tiertrilogie schreiben in drei Bänden, ganz was anderes. Ja. Einen Band über das Schicksal einer Streunerkatze, Band 2 über einen armen jungen Hund, den keiner haben will, Band 3 ein Pferd, was zum Schlachthof soll. So eine Art Lebensgeschichte von diesen drei Tieren, das als Trilogie angelegt und dann mit schönen Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen illustriert. Sowas stelle ich mir
ja,
vor.
Das ist bestimmt auch sehenswert, genau.
Ja.
Und wie ist denn das eigentlich? Halt, du hast jetzt, ja, wie viele Monate an so einem Buch geschrieben, ne? Und jetzt endlich wird es verlegt und es ist ein Geschäft, ne? Wie ist denn dieses Gefühl für dich als Autorin?
Naja, man gewöhnt sich ein Stück weit dran. Ich weiß noch, bei den ersten drei Büchern, Die Hexe von Freiburg war ja mein Erstling und dann Die Tochter der Hexe, da war ich völlig außer mir vor Freude und aufgeregt und überdreht und was weiß ich. Also, aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt 21 Romane oder ich glaube, es sind 21 Romane im Moment, historische, auf dem Markt. Es wird, man freut sich immer noch, ja. Es ist aber eher so wie nicht die Geburt eines Kindes oder so, sondern, ach, schön, jetzt habe ich doch mal wieder was zu Ende bekommen, habe es fertig bekommen, es sieht schön aus, ich freue mich drauf, hoffentlich geht's dem Buch gut, im Sinne, es wird gelesen. Es ist mehr so eine ruhigere Freude. Es ist nicht mehr dieses Enthusiastische, dieses Überdrehte, sondern, ja, eine ruhige Freude und Befriedigung, dass wieder ein Projekt fertig geworden ist und in Buchform vor mir liegt. Aber Freude ist schon noch da.
Und wie lange dauert es dann, bis du dich ans nächste Buch setzt? Brauchst du da so einen Cut zwischen oder geht das sofort weiter?
Im Grunde geht es sofort weiter. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich alleine vom Schreiben lebe und da kann man keine großen Lücken dazwischen machen, weil es muss ja wieder ein neues Buch auf dem Markt, weil ich sonst keine anderen Einkünfte habe. Und es geht auch schon vorher, es ist auch gar nicht so ein Cut oder es geht alles ein bisschen ineinander über. Also wenn jetzt die Serafina letzte Woche kam die raus und lag vor mir, ich habe natürlich schon längst vorher mit einem neuen Projekt angefangen, weil die Serafina ja wie jedes Buch vorher schon mal in der Druckerei war, dann im Lektorat, im Satz. Also das ist ein langer Vorlauf, bevor es auf dem Ladentisch liegt. Und in der Zeit, bevor es erscheint, ich sag mal 3 Monate vorher, ist es ja schon fertig gewesen. Und da müsste ich jetzt ja quasi sagen, oh, jetzt mache ich mal 3 Monate Pause. Jetzt warte ich mal, bis meine Serafina am Ladentisch erscheint. Nee, da fange ich natürlich mit dem nächsten Projekt gleich an. Allenfalls ein paar Tage Pause, wenn es gerade passt mit dem schönen Wetter, denke ich, ach, ich besuche jemanden, fahre mal nach Freiburg oder so. Aber ich mache keine richtige Pause.
Und dann arbeitest du jetzt ja schon am nächsten Buch, ne? Wie man das raushört. Genau. Darfst du darüber schon was sagen?
Ja, das darf ich schon, weil es ist schon angemeldet als Titel von Rowohlt von Verlagsseite aus. Es wird heißen Die Magd des Medicus. Und unter Medicus, mit Medicus ist in dem Fall Paracelsus gemeint. Also es spielt zur Reformationszeit, als dieser Paracelsus die mittelalterliche Medizin völlig auf den Kopf gestellt hat. Er war ein bisschen ein Revolutionär und nicht ohne Grund wird er heute noch in der Naturheilkunde als Vater der Naturheilkunde gesehen, weil er hat den Menschen und die Ganzheitlichkeit des Menschen entdeckt für die Medizin. Also man kann nicht einfach nur ein Symptom weg operieren oder heilen, sondern man muss immer den ganzen Menschen, inklusive seiner Psyche, also er war ganz modern eigentlich, im Jahre 1530, also Freud hat sich auf ihn mal bezogen, hat gesagt, der Mann hat schon die psychischen Krankheiten entdeckt und Wahnkrankheiten. Also ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und aber auch sehr hitzköpfig. Er war, ja, er ist überall angeeckt. Er ist also quasi immer mit einem Fuß im Gefängnis gestanden. Es war eine völlig skurrile Gestalt. Er war auch krumm und bucklig. Und diese schillernde, wirklich sehr schillernde Figur, auch nicht unbedingt nur sympathische Figur, die schildere ich aus der Sicht seiner jungen Magd.
Ah, ja, sehr interessant. Wann wird das Buch ungefähr auf dem Ladentisch sein?
Ich denke, im September ist es anvisiert. Jetzt im nächstes Jahr September.
Oh ja, das ist ja schon bald.
Ja, genau. Ich bin auch schon in der Endphase, also es ist noch nicht fertig, aber wir denken mal, es wird im Frühjahr in die Druckerei kommen. Spätes Frühjahr und dann im September, Oktober erscheinen.
Na, dann drücke ich mal die Daumen.
Ja, danke schön.
Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich darüber zu sprechen.
Ich danke dir, Heike, für die interessanten Fragen.
800 Jahre sind vergangen, seit Menschen wie die fiktive Serafina lebten. Die Gesellschaft hat sich seitdem mehrmals gewandelt. Die Ausführungen von Astrid Fritz lassen mich die Krimiserie nochmal anders lesen. Empfehlen kann ich euch übrigens auch die im Gespräch erwähnten historischen Romane. Die Rezensionen zu Der Totentanz zu Freiburg und den anderen Teilen der Serie findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.